Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hirgeist und ich habe als Gast heute hier Dr. Janek Scholz. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut uns sehr, dass Sie hier sind. Sie sind zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Portugiesisch-Brasilianischen Institut der Universität zu Köln gewesen und in diesem Sommersemester vertreten Sie dort die Professur für Lateinamerikanistik mit Schwerpunkt Brasilianistik. Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben, die heißt Cartomantie in der brasilianischen Literatur, fiktionale Möglichkeitsräume und narrative Hegemonie. Mhm. Die ist 2021 schon erschienen und jetzt ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie ein wissenschaftliches Netzwerk leiten, das den Titel Brazilian-Italian Cultural Contact, Transatlantic Interaction and Knowledge Circulation trägt. Und darüber möchten wir uns heute gerne ein bisschen ausführlicher unterhalten.
Ja, sehr gern.
Sie haben uns dazu ja gleich ein paar Beispiele mitgebracht, stimmt's?
Ja, das ist richtig. Ich habe zwei ganz kurze Ausschnitte aus einem Text von Pier Paolo Pasolini einmal mitgebracht und einem kurzen Text von Clarice Lispector, die jeweils über das eben andere Land schreiben. Also Pasolini über Brasilien und Clarice Lispector über Italien. Ich lese dir einfach mal vor und vielleicht starten wir dann in die Diskussion.
Sehr gerne.
Also Pasolini ist ganz kurz nur in Brasilien. Das Flugzeug hat Verspätung, also er strandet kurz am Flughafen mit Maria Callas übrigens. Und daraus geht dann aber ein Gedicht hervor, Gerarchia. Und das endet mit den Worten: O Brasile, mia terra natale, dove le vecchie lotte, bene o male, già vinte, per noi vecchi, riacquistano significato, rispondendo alla grazia di delinquenti o soldati, alla grazia brutale. Und Lispector schreibt in Neapel, die war ja mit ihrem Ehemann viel unterwegs in der Welt und verbringt eben auch ein paar Jahre in Neapel und schreibt hier: Com certeza eu já lhe disse que o mar aqui é absolutamente azul, mas como estou com a porta do quarto aberta para o terraço, vi o mar e me lembrei de dizer de novo. E certamente já lhe falei em Posílipo, que é um lugar. Em grego quer dizer pausa da dor. A dor realmente fica um instante suspensa. Tão doces são as cores, tão sem selvageria. Tão belo é o lugar com mar, árvores, montanha.
Also in beiden Szenen bewundern die Leute das jeweils andere Land?
Ja, genau. Das ist bei Pasolini natürlich so der übliche Pasolini, der sich nach den vorindustriellen Gesellschaften sehnt. Das merkt man dem Gedicht sehr stark an. Mhm. Bei Clarice Lispector ist es auch nur auszugsweise. Es gibt andere Stellen über ihren Italienaufenthalt, wo sie schreibt, naja, so schön fand ich das alles gar nicht. Aber eine gewisse Faszination ist da. Und die ist nicht nur bei diesen beiden da, sondern wirklich bei sehr, sehr vielen SchriftstellerInnen, JournalistInnen, WissenschaftlerInnen über die Jahre hinweg. Also das geht so mit der Massenmigration los aus Italien nach Brasilien, dass wir wirklich wahnsinnig viele Beispiele haben für diesen Austausch. Und das hat uns gereizt und deshalb kamen wir auf die Idee, dieses Netzwerk zu gründen, um da auch wirklich mehr Forschung zu betreiben in die Richtung.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Sind es denn nur diese Einzelbeispiele? Weil wenn man jetzt liest, der brasilianisch-italienische Kulturkontakt, auf dieses Thema würde man vielleicht spontan ja nicht kommen. Also warum gerade Brasilien und warum gerade Italien?
Ja, ein bisschen hat das mit meiner Ausbildung zu tun, muss ich ganz offen so sagen. Ich komme aus der Italienistik, habe da meine Magisterarbeit geschrieben und bin dann nach dem Studium nach Brasilien gegangen und dort geblieben, auch beruflich, wissenschaftlich, eben mit der Doktorarbeit, die Sie schon erwähnt haben. Und diese Schnittstelle hat mich eigentlich immer fasziniert und interessiert und ich fand das schon immer auch sehr, sehr schade, dass das in der Romanistik ein bisschen ein blinder Fleck ist. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Italienistik eher philologisch arbeitet oder stark philologisch arbeitet. Die Brasilianistik vor allen Dingen sich ja den Kulturwissenschaften viel stärker öffnet. Aber dadurch genau dieses Potenzial übersehen wird, das könnte man natürlich mit anderen Ländern auch machen. Also wir haben jetzt uns für diesen Kulturkontakt entschieden und die Zirkulationsprozesse. Das könnte man mit Spanien wahrscheinlich auch machen oder mit Frankreich. Wobei schon in den Einzelprojekten, die jetzt die Mitglieder des Netzwerks bearbeiten, deutlich wurde, dass es doch irgendwie was Besonderes gibt bei diesem Kulturkontakt. Dem gehen wir noch nach. Also was genau das ist, das wollen wir rausfinden.
Also es wird sich jetzt systematisch und auch im größeren Stile mit dieser Kulturkontaktsituation auseinandergesetzt. Was ist denn so die Grundidee des Projekts?
Die Grundidee genau sind also diese Zirkulationsbewegungen. Wir wollten jetzt nicht eine Sammelband publizieren, wo es einfach um bilateralen Kontakt geht und AutorInnen, die aus Brasilien kommen, über Italien schreiben oder aus Italien kommen und über Brasilien schreiben. So sind wir gestartet, aber wir haben da relativ schnell gemerkt, dass wie begrenzt dieser Zugriff wäre und ja, dass wir darüber vieles ausblenden würden, nämlich diese Bewegungen und Zirkulationen. Das betrifft eben zum einen die schon angesprochene Massenmigration, so Ende des 19. Jahrhunderts. Da sind aus Italien sehr viele Menschen nach Brasilien gegangen, aufgrund von landwirtschaftlichen Missernten, neuen Landrechten, Arbeitslosigkeit durch die Industrialisierung. Und gleichzeitig waren das aber auch keine einseitigen Bewegungen. Also die Menschen sind nicht nur von Italien nach Brasilien gegangen und dort geblieben, sondern viele sind auch zurückgegangen nach Italien oder waren wirklich in so einem ständigen Hin und Her. Mhm. Und haben auch darüber geschrieben, haben in Zeitungen publiziert und es gab einfach eine Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo die Länder in einem sehr starken Kontakt standen, intellektuell könnte man sagen, also in Zeitschriften, in Büchern. Mhm. Und uns interessiert eben genau das, wer hat diesen Kontakt gestaltet, also wer waren AkteurInnen dieses Kontakts und zwar von ungeregelter Zirkulation. Das ist so unser Zugriff, dass wir nicht über geregelte Zirkulation sprechen wollen, also die offiziellen Stellen, sondern wirklich eine ungeregelte Zirkulation. Wer hat die mitverantwortet? Was waren die Dokumente, die zirkuliert sind? Was waren Ästhetiken, die zirkuliert sind? Und was waren auch Ideen, die zirkuliert sind zum Beispiel? Mhm.
Also Sie sagten jetzt, das eine ist dieser Kulturkontakt im 19. Jahrhundert und das andere?
Ach, genau. Ich meinte einerseits die große Gruppenmigration, die in die eine Richtung stattgefunden hat, aber dann eben auch nicht nur die Menschen, sondern darüber hinausgehend wirklich auch Material, Schriften, die zirkuliert sind, Ideen, die zirkuliert sind, Ästhetik, also diese vier Ebenen.
Also das Projekt ist wirklich auf diese Zeit um 1900 auch bezogen?
Ja, wir haben uns auf das 20. Jahrhundert selbst eingeschränkt, weil da einfach die produktivste, die aktivste Zeit war. Das gibt so zwei Hauptphasen zeitlich, die besonders interessant sind. Das ist eben einmal Anfang des 20. Jahrhunderts und die zweite Phase waren so die 50er Jahre, wo zum Beispiel im Kino ganz viel passiert ist, der italienische Neorealismo, der das Cinema Novo beeinflusst hat in Brasilien. Das sind die beiden Hauptzeitcluster, könnte man sagen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Davor gab es auch schon Kontakt, also Italien, Brasilien, das geht mit Amerigo Vespucci los, wenn man so will. Also da gab es immer Kontakt zwischen den beiden Ländern. Teresa Maria Cristina von Sizilien, die letzte Kaiserin Italiens, die dann mit dem brasilianischen Kaiser verheiratet war. Da hätten wir auch zu arbeiten können, aber wir haben uns wirklich gesagt, wir wollen es konzise auf das 20. Jahrhundert zuschneiden und die Zirkulationsbewegung in diesem Zeitfenster untersuchen.
Und wie geht man denn dann solchen Zirkulationsbewegungen auf den Grund? Also wie kriegt man sie zu fassen oder was sind da so die theoretischen oder methodischen Grundlegungen?
Ja, das ist eine gute Frage, mit der wir uns jetzt auch bei unserem ersten Treffen auseinandergesetzt haben und lange diskutiert haben. Wir haben uns Anfang Mai in Köln jetzt das erste Mal getroffen. Das Netzwerk ist ja gerade gestartet. Und tatsächlich auch viel über den Begriff diskutiert. Also brauchen wir den Begriff der Zirkulation? Gibt es andere Begriffe? Deckt nicht zum Beispiel auch das Konzept der Weltliteratur oder diese Diskussion und Debatte um Weltliteratur schon vieles ab, was wir tun? Aber irgendwie kommen wir immer wieder doch auf Zirkulation zurück. Und es gibt so zwei Publikationen der jüngsten Zeit, von denen wir jetzt erstmal ausgegangen sind. Das ist einmal von Michael Gamper, Jutta Müller-Tamm, Daniel Wachter und Jasmin Wrobel, ein Sammelband, der heißt The Value of Literary Circulation. Und die beschreiben eigentlich die Abgrenzung ganz gut von so Zirkulationsbewegungen und anderen Bewegungen, dass es ein, auf Englisch, aber ein Perpetual Movement sein soll, Holistic Connectedness, also irgendwie genauso ganzheitlich, eben nicht nur auf Einzelpersonen bezogen und ein Self-Evident Process. Das wurde uns zum Ausgangspunkt der Überlegung. Ein zweiter Sammelband ist von Jobim, José Luis Jobim, auf Portugiesisch, der heißt A Circulação Literária e Cultural, der sich stärker noch mit diesem wirtschaftlichen Aspekt auseinandersetzt, also das literarische Feld sozusagen und wie innerhalb des literarischen Feldes auch Zirkulationen stattfinden. Das ist für uns aber eben nur ein Teilaspekt, wie gesagt, neben den Ideen, Ästhetiken und Personen.
Ja.
Dieser methodische Zugriff, der wird nochmal in den Einzelprojekten, glaube ich, detaillierter ausgearbeitet, weil auch natürlich nicht jedes Projekt, Einzelprojekt gleich arbeiten kann und wird. Also insofern, denke ich, kommt es da auch nochmal zu einer Ausdifferenzierung, die auch gut ist und dem Gesamtprojekt, glaube ich, gut tut.
Was war denn da so die Grundidee dahinter, dieses Thema anzugehen?
Ja, einmal tatsächlich ein inhaltliches Interesse, über das ich ja schon gesprochen habe. Das zweite war aber auch, dass wir erstmal in einem kleinen Kreis, wir haben angefangen mit einem ersten Workshop in Köln 2022 zu viert und dann uns 2023 nochmal getroffen, auch wieder zu viert, Marilia Jönk, Jobst Welge, Luca Bacchini und ich. Und in diesem kleinen Kreis schon festgestellt haben, dass da einfach Strukturen fehlen innerhalb der deutschsprachigen Romanistik. Es gibt keine Stellen, die jetzt diese Sprachkombination anbieten. Wir sollen ja immer zwei Sprachen mindestens haben in der Romanistik, aber diese Kombination, die gibt's einfach strukturell gar nicht. Und dann haben wir ausgehend von diesen zwei ersten Workshops eben nach Leuten gesucht, die auch zu diesem Kontaktraum, sage ich mal, arbeiten. Das hat auch gut geklappt. Also wir sind jetzt 12 Personen. Da hat wirklich jeder von uns vier nochmal einige Personen gekannt und Leute mit ins Boot geholt. Und darüber haben wir festgestellt, dass das auch international so ist. Also in Italien zum Beispiel gibt es auch einen starken Schwerpunkt auf Portugal, aber es gibt auch keine Stellen, die jetzt explizit Italien, Brasilien im Kulturkontakt thematisieren würden oder wo man diesen Forschungsfreiraum auch hätte, dazu zu arbeiten.
Also wirklich so ein blinder Fleck irgendwie.
Ja, genau. Also inhaltlich als auch strukturell tatsächlich. Und da wollen wir ansetzen. Das sind auch unsere Ergebnisse, die wir erzielen wollen. Also einmal der Sammelband, der dann inhaltlich sich damit auseinandersetzt, aber auch so eine Art Positionspapier, wo wir dafür argumentieren, vielleicht diesen Kontaktphänomen mehr Raum zu geben, auch strukturell.
Welche Projekte sind denn da jetzt alle so dabei? Haben Sie da Beispiele?
Ja, das sind sehr schöne, sehr unterschiedliche Projekte, auch ein bisschen interdisziplinär. Wir kommen natürlich überwiegend aus den Philologien, aber wir haben ein bisschen Architektur mit dabei. Leider keine Linguistinnen. Also wenn Linguistinnen zuhören und gerne mitmachen möchten, dann freue ich mich über Meldungen. Aber wir haben zum Beispiel ein Projekt von Jobst Welge, der arbeitet zu Murilo Mendes, der in Italien an der Sapienza eine Professur dann auch hatte und bis zu seinem Lebensende in Rom gelebt hat. Ja, und hier so Fragen des Modernismus, eine lange Geschichte des Modernismus quasi anhand von Murilo Mendes erzählen möchte. Dann haben wir ein Projekt von Jasmin Wrobel zum Beispiel, die sich mit Aroldo de Campos beschäftigt, was sie in ihrer Doktorarbeit auch schon gemacht hat und jetzt nochmal so als Weiterdenken, den Dialog zwischen Umberto Eco und Aroldo de Campos, was auch ein spannendes Projekt ist, weil Aroldo de Campos einen Text geschrieben hat, Opera Aberta, also tatsächlich mit dem gleichen Titel wie Umberto Eco, aber viel früher. Und Eco dann diesen Text irgendwann bekommen hat und ganz fasziniert war und meinte, das ist ja quasi eine Zusammenfassung meines Buchs, nur viel früher geschrieben. Und mit diesem Dialog will sich Jasmin Wrobel auseinandersetzen. Dann haben wir zum Beispiel im Bereich der darstellenden Künste Fernanda Marinho, die sich mit Ausstellungen, also musealen Ausstellungen beschäftigt und da konkret mit dem italienischen Pavillon auf der Expo in São Paulo 1937 und vor allen Dingen auch die Ideologie, also wie quasi die faschistische Ideologie dann auch dargestellt wurde und anknüpft an diesen Sehnsuchtsort wieder, ne, den wir bei Clarice Lispector gesehen haben. Also das römische Italien, was dann doch auch immer wieder beschworen wird und für Mussolini ein Anknüpfungspunkt war, Italien hier eben als Zivilisationswiege darzustellen. Und übrigens auch andersrum, die italienische Migration nach Brasilien von Mussolini genutzt wurde als Rechtfertigung für den Einmarsch in Afrika, in Äthiopien, weil die ItalienerInnen in Brasilien sehr gut, sehr schnell integriert waren. Das hatte verschiedene Gründe, unter anderem die Sprache. Und Mussolini hat das ausgenutzt ideologisch, um zu sagen, wo Italien ist, da ist Zivilisation. Und das war quasi dann die Argumentation, hier tatsächlich so transatlantisch im wahrsten Sinne, um diesen Einmarsch zu rechtfertigen. Genau, und viele andere Projekte. Also es gibt eine Forschung zu einem italienischen Bauunternehmen, Architekturbüro. Da hat der entsprechende Italiener Antonio Januzzi, Handwerker kommen lassen aus Italien, weil diese Technik der Stuckbearbeitung nicht bekannt war und er sich quasi das Know-how dann geholt hat aus Italien, um das in Brasilien umsetzen zu können. Also das wären so ein bisschen die interdisziplinäreren Projekte. Und dann gibt es ganz klassisch literaturwissenschaftliche auch von Serena Cianciotto, die sich mit Familienromanen beschäftigt und so multigenerationalen Familienromanen, wo es über drei Generationen hinweg um die italienische Vergangenheit der Familie geht zum Beispiel.
Also sind es eher so Projekte, die personengebunden sind, also die so den Kulturtransfer zwischen Einzelpersonen und einzelnen Instanzen in den Blick nehmen, wenn ich es richtig verstanden habe?
Ja und nein. Also die Einzelpersonen sind der Ausgangspunkt, um dann aber auch auf eine größere Ebene quasi zu gehen, eben diesen Ideentransfer oder Ästhetiken, die zirkulieren. Das ist jetzt zum Beispiel bei Jobs Welge mit dem Modernismus so. Er nimmt da den Murilo Mendes als Ausgangspunkt, aber es geht schon um die Ästhetiken des Modernismus im Kino auch. In dem Architekturprojekt mit Antonio Januzzi, das ist sicherlich diese eine Figur oder ein Akteur, der als Ausgangspunkt fungiert, aber dann schon, um darüber zu diskutieren, wie auch italienische Ästhetik im Bauwesen zum Beispiel zirkuliert. Wir haben tatsächlich vor allen Dingen Personen aus der Lusitanistik im Netzwerk. Das ist schade. Es wäre schön gewesen, wenn das noch gemischter sich zusammensetzen würde, das Projektteam. Aber aus der Italienistik haben wir wenig Rückmeldung bekommen. Es gab durchaus ein, zwei Personen, die Interesse haben. Tobias Eisermann in Köln zum Beispiel, der war von Anfang an mit interessiert, hat dann aber auch ja einfach aus anderen Verpflichtungen und Arbeitspensum gesagt, er würde sich da erstmal rausnehmen, aber ist so ein bisschen der Beobachter des Ganzen und wenn es passt, steigt er wieder mit ein. Und durchaus, wie gesagt, so als das Netzwerk auf romanistik.de auch angekündigt wurde, da kamen ein, zwei E-Mails auch aus der Italienistik von Personen, die gesagt haben, das ist spannend, das ist eine tolle Idee und wir haben auf jeden Fall Interesse zu erfahren, was da noch passiert. Aber ich glaube, dadurch, dass die Italienistik so stark philologisch arbeitet, ist es wahrscheinlich schwieriger, Leute zu finden, die da auch die Kapazität haben, einfach zeitlich sich mit so einem Projekt zu beschäftigen.
Vielleicht wird das auch durch dieses Netzwerk erst so sein, dass sich diese Strukturen bilden und dann sich dieses Interesse dadurch in besonderer Weise genährt sieht.
Das wäre schön, genau. Also wir werden auch als Gruppe durch Deutschland zirkulieren, also an den verschiedenen Unis, wo wir sitzen oder angestellt sind, dann auch unsere Workshops organisieren. Und der Plan ist so ein bisschen da auch wirklich ins Gespräch zu kommen mit der Italienistik vor Ort und vielleicht einfach auszuloten, wo es da Potenzial gibt, noch enger zusammenzuarbeiten.
Jetzt haben Sie ja davon gesprochen, es gibt Workshops und am Ende soll auch ein Sammelband stehen, wenn ich es recht verstanden habe. Wie kann man dann denn jetzt in dieser Zeit, ne, das Netzwerk läuft jetzt seit April und wird bis März 2027 aktiv sein, mindestens, zumindest DFG gefördert. Genau. Wie kann man denn über die Aktivitäten innerhalb des Netzwerks erfahren oder kann man da in irgendeiner Weise partizipieren?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir freuen uns tatsächlich über Feedback, Rückmeldungen, Teilhabe. Die Workshops, die wir organisieren, die sind erstmal eher interne Workshops, wo wir die Projekte diskutieren, uns aber auch immer wieder Keynote-SpeakerInnen einladen wollen, die nochmal so einen Denkimpuls mitbringen aus einer anderen Richtung und Perspektive. Die Aktivitäten selber werden wir auf jeden Fall alle dokumentieren auf der Website des Projekts. Das ist BRICC-network.de. Und wir haben auch einen Kanal in den sozialen Netzwerken bei Blue Sky, wo wir zweimal die Woche ja Neuigkeiten posten. Momentan stellen wir dann noch die Mitglieder vor, die Einzelprojekte, immer montags und dann immer donnerstags quasi auch interessante Links und aktuelle Meldungen, die diesen Kulturkontakt betreffen. Chico Buarque zum Beispiel, der brasilianische Schriftsteller, hat jetzt erst publik gemacht, dass er überlegt, ein Buch zu schreiben, einen Roman über seine Zeit in Rom. Er hat lange Zeit in Rom verbracht, da auch einige Alben aufgenommen. Seine Tochter ist in Rom geboren, dazu arbeitet Luca Bacchini bei uns. Und tatsächlich, das war jetzt so eine Neuigkeit, dass Chico Buarque gesagt hat, irgendwie will er diese Erfahrung literarisch verarbeiten. Und so eine Art von Neuigkeit publizieren wir dann auch in diesem Social-Media-Kanal. Und wir haben noch eine offene Bibliografie bei Zotero, quasi als Angebot, wenn Personen Interesse haben, auch in diese Richtung zu arbeiten, den Kulturkontakt nochmal intensiver, ja, sich anzuschauen, dazu zu lesen. Da sind da ganz viele Literaturhinweise und der Link ist auch über die Website einsehbar.
Ich werde auf jeden Fall alles, was jetzt genannt wurde, auch in unseren Shownotes nochmal verlinken, damit man da unmittelbaren Zugriff drauf hat. Ja, vielen Dank an Janek Scholz, dass Sie bei uns waren und uns dieses Projekt vorgestellt haben, das wirklich so eine Bresche zu schlagen scheint und neue Perspektiven für die Romanistik eröffnet. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit diesem Projekt und werden es verfolgen.
Ja, es freut uns sehr, dass wir das Projekt vorstellen durften im Rahmen des Podcasts und ja, freuen uns über Feedback, tatsächlich Dialog, Rückmeldungen aller Art.
Allerbesten Dank und alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Fabulari.